Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor wir jedoch zum Thema des heutigen Abends, dem Mittelalter, kommen, muss ich noch etwas über das Mittelalter heutzutage, dem dritten Mittelalter, wenn man das Dritte Reich als zweites nimmt, erzählen, und zwar von der Universität Karlsruhe hier. Ich berichte einfach im chronologischen Ablauf, der sich gestern an der Mensa zugetragen hat. Man braucht nicht besonders viel dazu zu erläutern. Der Ablauf spricht eigentlich für sich. Und zwar haben wir gestern, wie jeden zweiten Mittwoch, einen Büchertisch an der Mensa gemacht. Wir hatten dazu vorher vom USTA, dem die Organisation dieser Büchertische unterliegt, die Genehmigung eingeholt, eine Zusage erhalten, waren gerade dann am Aufbauen, hatten den Büchertisch fertig aufgebaut. Wie an dem Mittwoch vorher war es eigentlich kein Problem oder kein sonderliches Problem, uns mit dem Lehrmittelverkauf, der auf dem gleichen Tisch stattfindet, zu einigen. Nun, wir waren gerade fertig, als USTA-Vorsitzender Hans Lawitzke ankam und gesagt hätte, das ging nicht mit dem Büchertisch, das wäre reserviert für den Lehrmittelverkauf, für Schreibwarenverkauf, und wir sollten sofort den Büchertisch zusammenpacken und gehen. Es hat ihn nicht interessiert, dass wir eine Zusage hatten. Entschuldigung. Daraufhin sind wir natürlich erstmal da geblieben. Er hatte dann angedroht und auch seine Drohung wahrgemacht, er würde den Vorsitzenden vom Studentenwerk, Herrn Kurz, holen. Dieser kam dann auch ein paar Minuten später und hat gesagt, wenn wir nicht innerhalb von einer Viertelstunde den Büchertisch geräumt hätten, würde er von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Daraufhin ging er wieder. Nach einer Viertelstunde kam Hans Lawitzke nochmal vorbei und hatte gefragt, ob wir jetzt gehen. Er hat dann nochmal den Herrn Kurz geholt, der dann gesagt hatte, wir müssen jetzt zusammenpacken. Selbstverständlich mussten wir der Gewalt weichen, ansonsten wäre eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch nicht zu umgehen gewesen. Herr Kurz erläuterte noch dazu und sagte noch dazu, dass es jetzt außerdem einen Beschluss gäbe, dass an der Mensa keine Bücher mehr verkauft werden dürfen. Man darf also den sogenannten Büchertisch nur noch zum Auslegen von Flugblättern verwenden. Dafür gäbe es allerdings diesen Zettelkasten oder diesen Flugblattkasten im hinteren Teil des Foyers. Deswegen würden Büchertische jetzt nicht mehr genehmigt werden und das Flugblätterverteilen wäre ohne Sondergenehmigung auch verboten. Wir wollten unseren Büchertisch dann draußen vor der Mensa aufbauen, weil da ja keine Behinderung, die Begründung, weswegen er gesagt hatte, dass es jetzt verboten ist, eine sehr fadenscheinige Begründung war, weil Bauarbeiten innerhalb des Mensa-Gebäudes stattfinden würden. Die Mensa wird gerade umgebaut und das würde, wenn sich dann Grüppchen bilden würden, im Notfall den Fluchtweg abschneiden. Naja. Wir wollten dann, wie gesagt, unseren Büchertisch vor der Mensa aufbauen. Doch kaum hatten wir angefangen und uns mit anderen Leuten, die da auch Büchertisch gemacht hatten, zum Beispiel von der christlichen Studentenmission oder vom Z10, noch unterhalten. Kaum war dieses geschehen, als Herr Kurz wieder ankam und gesagt hatte, sämtliche Büchertische müssen geräumt werden, sind verboten worden, das Flugblattverteilen auch. Die Süddeutsche Zeitung hatte eine Genehmigung und durfte weiter verteilen. Nun, wie diese Genehmigung jetzt aussieht, das haben wir jetzt heute Morgen erfahren, weil wir nachgefragt hatten, um den Antrag zu stellen auf diese Sondergenehmigung, weil wir selbstverständlich den heutigen Abend entsprechend ankündigen wollten. Herr Kurz meinte dann, da gäbe es keine bestimmten Richtlinien auf den Sonderantrag, das würde alles seiner Willkür unterliegen. Er hätte da die persönliche Entscheidungsgewalt drüber und sein Kriterium wäre, er würde nur Gruppen verteilen, die die Anerkennung als Hochschulgruppe haben. Was für ein Zynismus, wenn man bedenkt, dass nicht wir die Streiterei mit der Universität angefangen haben, sondern die Universität uns von Anfang an schikaniert hat und uns die Räume verweigert hat. Erschreckend war, dass die Studenten sich sehr wenig darum gekümmert haben. dass es sehr wenige gab, die überhaupt ein Interesse daran bekundeten, Fragen gestellt hatten, sondern sahen tatenlos zu, in der Schlange auf ihr Mensaessen wartend, ohne einen Ton von sich zu geben. Sowas, das sind die Folgen von Berufsverbote, Willi, weil vor 10 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Zusätzlich haben wir gestern eine Ablehnung für den von uns beantragten Seminarraum. Wir haben es im letzten Semester noch angekündigt, dass wir in diesem Semester ein Seminar zur Einführung in die unverfälschte Psychoanalyse machen, haben den Antrag gestellt und haben jetzt eine Ablehnung bekommen mit den Gründen, mit der Begründung, die Uniräume seien überfüllt, weil es so viele Tutorien gäbe. Merkwürdigerweise haben der SHB, LHG, JUSOs haben ihre Seminarräume während dem Semester, die angeblich jedoch nie beantragt wurden, laut Universitätsleitung. Wir haben dafür jetzt eine Absage gekriegt für die Räume. Selbstverständlich wird das Seminar stattfinden. Nur weil wir jetzt noch nicht genau wissen, in welchen Räumen, welche Räume wir bekommen, kündigen wir das noch genauer an. Das Seminar beginnt am 7. November. Die genaue Ankündigung werden wir noch machen. Ein anderer Punkt, womit wir schon halb zum Thema des heutigen Abends kommen, jedoch auch noch zum Mittelalter heute. Dr. Peter Priskil hat ein Buch geschrieben über Salman Rushdie. Es war das einzige Buch über Salman Rushdie, das dieses Jahr auf der Buchmesse erschienen ist. Man bedenke, in welcher Situation Salman Rushdie sich befindet, der unter einer Verfolgung, wie es kaum schlimmer geht, zu leiden hat, alle drei Tage seinen Standort wechselt, zumindest war das vor einem halben Jahr noch so. Und wenn man dann sieht, wie sich die Regierungen verhalten, was auf der Buchmesse geschieht, dass halt eben kein einziges Buch über Salman Rushdie, außer diesem, das im Ahriman Verlag erschienen ist und bei uns am Büchertisch erhältlich ist, erschienen ist. Ich möchte dazu jetzt ganz kurz zur Dokumentation einen Bericht von der Buchmesse vorspielen. Ich weiß nicht, man kann es wahrscheinlich von hinten relativ schlecht sehen, deswegen wäre es vielleicht besser, wenn Sie, hier vorne sind noch lauter Plätze frei, wenn Sie sich hier vorne hinbegeben würden. Es wäre auch außerdem der Diskussion im Anschluss an den Vortrag sehr zuträglich, weil von den hinteren Reihen kann man manchmal sehr schlecht verstehen, was vorne gesprochen wird, genauso andersrum. Deswegen möchte ich Sie doch bitten, jetzt die leeren Plätze, die hier zwischen sind, noch aufzufüllen.
Mit einem Blick auf die 41. Internationale Buchmesse.
Nicht die literaturbehafte diesjährige Buchmesse, sondern die Politik. Anders ist ein Buch, das auf der Messe selbst gar nicht vertreten ist, Salman Rushdies satanische Verse. Rushdies deutsche Verlegergruppe will die Übersetzung erst nach der Messe herausgeben, denn die Morddrohung des verstorbenen Ayatollah Khomeini, auch gegen jeden, der das Buch vertreibt, besteht fort. Lediglich der kleine Ahriman Verlag aus Freiburg hat den Mut, ein Porträt Rushdies vorzulegen. Die Studie belegt, dass mit der Verfolgung des Dichters die letzten Überreste der französischen Revolution liquidiert werden sollen.
Ich möchte nun ganz herzlich den Historiker und Literaturwissenschaftler Dr. Peter Priskil begrüßen. Und heute Abend wird er hat im letzten Semester hier zu Salman Rushdie gesprochen und wird heute Abend jedoch einen Vortrag über das klassische Mittelalter und die Verfolgung im Mittelalter halten, über die neuesten Angriffe gegen Giordano Bruno und Galileo Galilei.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, bevor ich mit dem eigentlichen Thema des Abends beginne, möchte ich doch noch einige Bemerkungen voranschicken zu der Einleitung der Veranstalter. Wenn ich Student wäre, dann wäre ich nicht nur empört über diese Vorkommnisse, ich wäre auch ein Stück weit beleidigt. Nämlich, dass sich jemand anmaßt, wegen sogenannter Lehrmittel, die ja tatsächlich einige Kugelschreiber waren, mir Informationen vorzuenthalten. Das geht nun doch etwas zu weit. Also selbst wenn man mal Borneo besucht oder Neuguinea und nur einen Kugelschreiber mitbringt, dann wird man wieder nach Hause geschickt. Das muss mindestens eine Digitaluhr sein. Also ich frage mich, was da die Universitätsleitung mittlerweile ihren Studenten alles zumutet und was da alles hingenommen wird. Das ist das eine. Dass Flugblätter verboten werden auf dem Universitätsgelände, die ja eigentlich klassischerweise für den freien Meinungsaustausch steht, für den unbehinderten Informationsfluss, das ist ja ihre eigentliche Bestimmung, da werden wir im heutigen Abend noch drauf kommen, ist mittlerweile auch nichts mehr Neues. Die Buchmesse, das Stichwort ist gefallen. Dass der wichtigste Autor gefehlt hat, darauf hat der Ahriman Verlag in einem Flugblatt aufmerksam gemacht. Dieses Flugblatt wurde vor dem Messegelände verteilt, das war bislang üblich. Ich bin Zeuge für die letzten 5 bis 6 Jahre. Aber nach 2 Tagen hatten wir vom Ahriman Verlag den Bescheid bekommen, und zwar durch uniformierte Wächter, dass dieses Flugblatt vor dem Gelände nicht mehr verteilt werden dürfte. Ausschließlich dieses, andere Flugblätter wurden verteilt. Unsere Verteiler wurden heranzitiert, es wurde ihnen verboten, bis ein weiterer Bescheid von der Messe kam. Es hieß, es dürften keine Flugblätter verteilt werden. Andere Verlage, Gruppen oder Organisationen verteilten aber fleißig weiter vor dem Gelände. Von unseren Verteilern darauf angesprochen, wie das denn zu erklären sei, dass nur wir keine verteilen dürften, kam dann über Funkspruch, über ein Fernsprechgerät, Anweisung von der Messeleitung, die sich die Titel hat durchgeben lassen. Ja, es ist richtig, diese beiden Flugblätter, das andere war zu Willy Brandt, dürfe nicht verteilt werden, weil sie zu provokativ seien. Das ist also das lebende Mittelalter. Man muss dazu sagen, die Messeleitung ist nicht durchgedrungen mit ihrer Attacke auf uns. Nicht zuletzt ist dies dem Umstand zu verdanken, dass zufällig sich der österreichische Rundfunk in der Nähe befand mit eingeschaltetem Mikrofon, der dann auch diese Funksprüche von der Messeleitung mit aufgenommen hat. Und wir haben auch sofort die Öffentlichkeit, sofern es in unseren Kräften stand, darauf aufmerksam gemacht. Und deshalb konnten wir für den Rest der Messe dieses Flugblatt weiterverteilen, des Inhalts der wichtigste Autor fehlt. Ich weiß nicht, ob es draußen erhältlich ist. Wenn man jetzt auch noch die Ereignisse in der Karlsruher Universität hinzuzieht, müsste man sich fast überlegen, ob man die gewöhnliche deutsche Begrüßungsform Guten Tag nicht bald ersetzen sollte durch Heil FDGO, also dass sich jeder bessere Hausmeister anmaßt, zu entscheiden, welche Meinung verbreitet werden darf und welche nicht. Das Resultat ist auf jeden Fall eine Atmosphäre, und hier bin ich schon unmittelbar vor dem Thema, die bekannt ist aus dem Mittelalter. Eine Atmosphäre, die ich erst gestern in einem Brief beschrieben gefunden habe. Und zwar schildert es die Atmosphäre im Rom des frühen 17. Jahrhunderts, kurz vor Aufnahme des Inquisitionsprozesses gegen Galilei. Der Briefschreiber ist ein florentinischer Gesandter am Vatikan und er schreibt an seinen Dienstherrn, den Herzog von Toskana, und berichtet über die Atmosphäre, die in Rom herrscht, vor dem Inquisitionsterror gegen Galilei. Und dieses Zitat, was ich vorlese, das passt zu 100%ig auf die bundesdeutsche Wirklichkeit, so dass ich es jetzt an Anfang stellen möchte. Ursprünglich wollte ich es an Schluss stellen, aber die Einleitung und die jüngsten Ereignisse, die eignen sich einfach dazu. Dieser florentinische Gesandte schreibt an den Herzog von Toskana, ich zitiere, und jeder bemüht sich hier, seine Gedanken und seinen Charakter den Gedanken und dem Charakter seines Herrn anzupassen, sodass die, die irgendwelche Kenntnisse und Interessen haben, wenn sie vernünftig sind, sich ganz anders stellen, um nicht Verdacht und Missfallen auf sich zu ziehen. Zitat Ende. Das kennzeichnet das Mittelalter und das kennzeichnet die Bundesrepublik. Dass diese Situation eingetreten ist, und zwar in einer rapiden Geschwindigkeit, ist das Resultat eines historischen Prozesses. Das heißt, er wurde vorbereitet, ein Stichwort fiel, die Berufsverbote. Damit war es allerdings noch nicht zu Ende, sondern das neue Mittelalter wird auch propagandistisch vorbereitet, das heißt durch Zeitungsartikel und so weiter. Mit einem diesen vorbereitenden Propagandamaßnahmen zur Einführung des neuen Mittelalters werden wir uns heute Abend befassen. Das Thema ist, wie bereits angekündigt, die neuesten Angriffe auf Giordano Bruno und Galileo Galilei. Es handelt sich hier um einen Artikel, der vor mittlerweile 2,5 Jahre, ist es jetzt her, im Spektrum der Wissenschaft erschien, einer bis dahin zu Recht als seriös geltenden Zeitung. Das hier ist der Artikel in Kopie. Galileo Galilei und der Schatten des Giordano Bruno. Dieser Artikel selbst bildet den Abschluss einer Hetzkampagne, die vor etwa 6 Jahren einsetzte. Und zwar wurde 1983 ein Artikel im Spiegel über Sigmund Freud abgedruckt, der sich nicht nur durch Gegnerschaft zur authentischen Psychoanalyse auszeichnete. Das gab es ja schon seitdem praktisch die Psychoanalyse entdeckt wurde von Sigmund Freud. Angriffe gab es immer, aber dieser Artikel zeichnete sich durch eine besondere Plattheit, Grobheit und Gehässigkeit aus. Das war eine neue Qualität. Und 2 Jahre später folgte, diesmal im Geo, ebenfalls einer populären Zeitschrift, ein Hetzangriff auf Darwin. Und bereits zu diesem Zeitpunkt war uns schon klar, dass hier flächendeckend, breit und auch in die Tiefe gehend Angriffe gefahren werden sollen gegen die Höhepunkte der Aufklärung und der Wissenschaft. Dieser Trend setzte sich eben fort mit dem Artikel, der heute Abend vorgestellt werden soll und der auch diskutiert werden soll. Und da setzte sich eben auch der Trend fort, dass mittlerweile die frühesten Wurzeln der bürgerlichen Glanzleistungen in Wissenschaft und Aufklärung in den Schmutz gezogen und angegriffen werden. Die Wurzeln, die reichen ja nicht zurück bis zur Französischen Revolution, sondern wesentlich früher in eine Epoche, die man als Humanismus oder Renaissance bezeichnet. Ihre leuchtendsten Vertreter sind unter anderem eben Galileo Galilei und Giordano Bruno. Und ich möchte heute Abend vorstellen, wie diese Angriffe beschaffen sind, welche Absicht ihnen zugrunde liegt. Denn es ist ja zunächst nicht leicht einsehbar, wie diese Angriffe auf Galilei etwa oder auf den weniger bekannten Giordano Bruno beschaffen sein sollen. Denn ihre Entdeckung oder das, was sie popularisieren, zum Teil auch vertraten, die Entdeckung, dass die Erde keineswegs ruhender Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern um sich selbst dreht und auch um die Sonne dreht, ist ja heute allgemein akzeptiert, ist jedem irgendwie geläufig, sofern er nicht das Pech hatte, im Busch aufzuwachsen. Und man kann sich ja zunächst mal schlecht vorstellen, wie sollen solche Angriffe auf Galilei und auf Bruno, die die Lehren des Kopernikus vertraten, eigentlich beschaffen sein. Ich hoffe, dass ich das Ihnen am heutigen Abend verdeutlichen kann, auch die Absicht, die dem zugrunde liegt. Und den Weg, den ich hierfür einschlage, ist folgender. Ich werde zum einen diesen Artikel in Auszügen vorstellen, da ich seine Bekanntheit nicht voraussetzen kann. Und ich werde die Aussagen, die hier getroffen werden, konfrontieren mit historischen Dokumenten, die uns zur Verfügung stehen. Sie sollen einfach sowohl die Ausführung des Artikels als auch die Aussagen der historischen Dokumente auf sich wirken lassen und dann überprüfen, ob die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, folgerichtig sind und ob unsere Einschätzung, das neue Mittelalter wird vorbereitet, hat sich schon zum Großteil durchgesetzt, zutreffend ist. Den Titel habe ich bereits vorgestellt, Galileo Galilei und der Schatten des Giordano Bruno. Was es mit dem Schatten zu tun hat, darauf werde ich nicht noch zu sprechen kommen. Die Autoren sind zwei US-Amerikaner, Lawrence S. Lerner und Edward A. Gosling, ihres Zeichens Naturwissenschaftler, Physiker und Historiker. Beide haben sich, das kann man voraussetzen, ausführlich mit Galilei und Bruno befasst. Ein Werk von Giordano Bruno, das sie besprechen, das Aschermittwochsmahl, das wird auch hier im Mittelpunkt stehen, haben beide Autoren ins Englische übersetzt für die amerikanische Leserschaft. Man kann also genaue Textkenntnis voraussetzen. Das ist wichtig für die Beurteilung ihrer Ausführung. Und beide Autoren stellen in einer Art Untertitel ihre zentralen Thesen zu Giordano Bruno und Galilei vor. Die möchte ich kurz vorlesen, weil sie ihre Ansichten am bündigsten zusammenfasst. Ich zitiere. Die beiden Männer, Galilei und Bruno, werden oft als Märtyrer der Wissenschaft verehrt, obwohl die Astronomie für Giordano Bruno nur ein Mittel zum politisch-theologischen Zweck war. Galilei wurde unter anderem angeklagt, weil seine Ziele fälschlich mit Giordano Brunos Absichten gleichgesetzt werden. Giordano Bruno ist also nicht der Wissenschaftler, sondern er zweckentfremdet die Wissenschaft zu einem ihr angeblich fremden Sinn. Und Galilei wird mit Unrecht mit Giordano Bruno in Verbindung gebracht. Wenn wir den zweiten Satz dieses Artikels lesen, dann stoßen einem schon erste Ungereimtheiten auf, wenn man über eine minimale Kenntnis der Geschichte verfügt. Es heißt hier, der Prozess gegen Galilei forderte die ganze Autorität der römisch-katholischen Kirche zu einem wissenschaftlich-theologischen Disput mit der wichtigsten Persönlichkeit der zeitgenössischen Wissenschaft heraus. Hier ist nun ein Wort recht sonderbar, und zwar Disput. Disput bedeutet im strengen lateinischen Wortsinne ja eine wissenschaftliche Erörterung. Und man fragt sich zu Recht, Galilei wurde ja vor das Inquisitionstribunal gezogen, ihm wurde die Folter angedroht, ja, er wurde gefoltert. Dafür ist ja Disput eine recht eigenartige Bezeichnung. Wie kann man so etwas als einen Disput bezeichnen, der sich ja auszeichnet durch Gewaltfreiheit, das heißt durch das Fehlen von Daumenschrauben und Scheiterhaufen? Ihre zwei Thesen, die ich in der Unterüberschrift vorgeführt habe, stellen dann die Autoren nochmals vor. Sie wollen hier gängige Legenden, die im 19. Jahrhundert üblich waren, widerlegen. Das ist das Anliegen ihres Artikels. Und die erste Legende, ihrer Ansicht nach Legende, lautet folgendermaßen, ich zitiere. Nach der ersten Legende haben beide Männer eine unwissende und wissensfeindliche Kirche durch einen modernen Geist der Freiheit herausgefordert. Das soll also eine Legende sein. Die zweite These lautet, zitiere, die zweite Legende ist fast das genaue Gegenteil der ersten. Galilei sei so etwas wie ein wiederauferstandener Giordano Bruno gewesen, weil auch er als religiöser und politischer Revolutionär gewirkt habe. Das ist also die zweite Legende. Giordano Bruno soll ein fortschrittlicher Mensch gewesen sein, ja gar ein politischer Revolutionär. Und es ist das Anliegen der Autoren, diese beiden Legenden, die sie im 19. Jahrhundert ansiedeln, zu widerlegen. Was die angebliche Wissenschaftsfeindlichkeit der Kirche im Mittelalter angeht, also die angebliche Wissenschaftsfeindlichkeit im Sinne der Autoren, genügt vielleicht eine Episode. Der Schutzpatron der Naturwissenschaften im Mittelalter, Albertus Magnus, ein Lehrer des Thomas von Aquin, er war Schutzpatron der Naturwissenschaften, schwor 5 Jahre vor seinem Tod, alles, was er je gelesen hat und was nicht kirchlich-theologisch war, zu vergessen, um eines seligen Todes zu sterben. Und tatsächlich soll es ihm gelungen sein, in diesem seligmachenden Zustand der Dummheit zu verscheiden. Das ist der Schutzpatron der Naturwissenschaften der Kirche im Mittelalter. Ich werde nun zunächst, da ich das auch nicht als bekannt voraussetzen kann, Giordano Bruno kurz vorstellen, seine Vita skizzieren. Er ist im Jahr 1548 geboren im italienischen Nola. Er nennt sich selbst öfter den Nolaner. Er trat in den Dominikanerorden ein, das heißt, er war Mönch. Der Dominikanerorden, das ist bekannt, war die Organisation, die die Inquisition stellte. Das heißt, die Dominikaner waren so die Glaubensgestapo der Kirche im Mittelalter, sehr lange Zeit, seit dem 13. Jahrhundert. Giordano Bruno blieb, bis er 28 Jahre alt war, im Kloster. Über seine Kindheit und Jugend sind wir sehr schlecht informiert. Allerdings ist bekannt, dass er als Mönch ausgiebig las, und zwar Schriften, die verboten waren. Er hat sich also mit naturwissenschaftlichen Schriften befasst, und das wurde sehr schnell bemerkt, und seine sogenannten Mitbrüder, die Klosterleitung, bereitete ein Verfahren gegen ihn vor, wegen Ketzerei. Die Anklageschrift bestand aus 120 Artikeln, und Giordano Bruno, der die Dominikaner kannte aus eigener Erfahrung, wusste sehr genau, was das hieß. Er ist geflohen mit 28 Jahren. Er hielt sich dann in der Folgezeit in verschiedenen Ländern Europas auf, der Schweiz, Deutschland, Frankreich, England. Was es damit auf sich hat, werde ich später noch erläutern. Jeder seiner Schritte wurde überwacht von der Inquisition. Seine Aktivitäten, seine Schriften, seine Reden, seine Lehrvorträge wurden stets der Inquisition überbracht, und sie hatte ein sehr waches Auge darauf. Giordano Bruno hat sehr viele Schriften veröffentlicht, unter anderem auch lateinische Lehrgedichte, naturwissenschaftliche Untersuchungen, populärwissenschaftliche Traktate. Und eines seiner wesentlichsten, das Aschermittwochsmahl, das ist auch als Taschenbuch erhältlich, stellen diese beiden Autoren in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung, ihrer sogenannten. Und mit dem wollen wir uns heute Abend auch eingehender befassen. Das Aschermittwochsmahl erschien 1584. Zunächst zum Titel, der nicht ohne weiteres verständlich ist. Die beiden Autoren führen zum Titel und zur Absicht dieses Buches aus. Ich zitiere: Wie schon der Titel sagt, Aschermittwochsmahl, ist das zentrale Thema die Eucharistie, also die christliche Zeremonie der Kommunion. Das ist schon mal falsch und irreführend, denn es heißt ja nicht das Abendmahl, sondern das Aschermittwochsmahl. Natürlich kann man auch am Aschermittwoch ein Abendmahl einnehmen, aber wenn man das Buch mal gelesen hat, dann wird man schnell feststellen, dass das Abendmahl an keiner Stelle vorkommt. Ich habe es nicht gefunden. Warum hat Giordano Bruno sein Buch so genannt? Zum einen, er war Italiener und hat es auch auf Italienisch geschrieben, nicht auf Latein, die für den Laien unverständliche Gelehrtensprache. Heißt der Titel auf Italienisch La Cena delle Ceneri. Er hat sich den Titel ausgesucht, wahrscheinlich wegen des Wohlklangs, der Alliteration Cena und Ceneri. Das ist der eine Grund, aber der tiefer liegende ist folgender. Aschermittwoch bezeichnet ja den Beginn der Fastenzeit nach der Fasnacht. Fasnacht ist die Zeit des Taumels, der Betrunkenheit, der Besinnungslosigkeit. Aschermittwoch ist der Tag der inneren Einkehr, der Besinnung, der Nüchternheit. Übertragen bedeutet es nun, dass das ganze Mittelalter für Giordano Bruno ja eine Zeit des Taumels war, der Besinnungslosigkeit, der Besoffenheit, eben die Kirchenherrschaft. Und sein Anspruch ist, mit diesem Werk eine Zeit der Besinnung, der inneren Einkehr, des ruhigen Disputs anbrechen zu lassen. Das heißt, ein neues Zeitalter. Deswegen hat er sein Buch so genannt. Das geht auch sehr schnell aus der Lektüre hervor. Und wir merken hier bei den Autoren, dass die Eucharistie, das Abendmahl angeblich im Mittelpunkt stehe, das man nie finden wird, dass hier schon zumindest eine grobe Irreführung vorliegt. Eine Irreführung, die einem grundlegenden Gedanken folgt. Vielleicht gehen wir einfach weiter mit der Widmung, denn die Autoren stellen hier vor, Giordano Bruno hätte sein Buch eine Widmung vorangehen lassen, das ist auch richtig, und sie zitieren hier, beschrieben in 5 Dialogen, die Erörterung, von 4 Gesprächspartnern mit 3 Reflexionen über 2 Dinge, dem einzigen Hort der Musen gewidmet. Und dann der Kommentar der Autoren. Das Thema der Einheit bringt Brunos Streben nach einer politisch-religiösen Allianz Frankreichs und Englands zum Ausdruck. Das wirkt vollkommen unverständlich. Und das ist die erste Lüge, die die Autoren begehen. Denn der tatsächliche, die tatsächliche Widmung lautet folgendermaßen, ich zitiere, geschrieben in 5 Dialogen für 4 Gesprächspartner mit 3 Betrachtungen über 2 Gegenstände, soweit stimmt es überein, und jetzt der einzigen Zuflucht der Musen gewidmet, dem erlauchten Michel de Castelnau, also einer Person, Herrn von Mauvissière und so weiter, Hauptmann über 50 Gardisten, Gouverneur und Hauptmann von Saint-Dizier und Botschafter am Hofe der Königin von England. Ist also eine Person, die der einzige Hort der Musen ist. Warum? Ich habe erzählt, dass Giordano Bruno sich vor der Inquisition auf Flucht befand, durch ganz Europa flüchtete und er kam dann in England tatsächlich unter. Dort hat er auch gewohnt, eben bei diesem Herrn de Castelnau, der ihm Schutz gewährte. Schutz vor Verfolgung. Und aus diesem Grund ist er der einzige Hort der Musen. Hier liegt die erste Lüge vor. Es hat also nichts mit irgendeiner großpolitischen Konstellation zu tun, sondern allein der praktischen Erwägung, dass Giordano Bruno hier einen mächtigen Gönner gefunden hat, wo er einigermaßen sicher sein konnte. Man muss noch hinzufügen, dass sein Aufenthalt in England auch nicht so sicher war, denn ein Jahr vor Veröffentlichung dieses Werkes hat er ein Vorlesungsverbot an der Oxforder Universität erhalten, also Karlsruher Zustände gewissermaßen. Das Hauptanliegen seines Werkes ist laut Autoren folgendes. Seine eigentliche Absicht ist die allegorische Übertragung kopernikanischer Ideen auf theologische und politische Spekulationen. Hieran ist nur so viel richtig, dass Giordano Bruno tatsächlich die Absicht hatte, die Lehren des Kopernikus allgemeinverständlich darzustellen. Vielleicht als kurzen Einschub, Kopernikus hat 40 Jahre, bevor Giordano Bruno dieses Buch schrieb, eine Untersuchung geschrieben über den Umlauf der Himmelskörper. Darin hat er eben die These vertreten, dass die Erde nicht Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern um sich selbst dreht und außerdem um die Sonne. Das war ein hochbrisantes Thema, weil es in vollkommenem Gegensatz zur kirchlichen Meinung stand und war als solches ein lebensgefährliches Unterfangen. Kopernikus wusste das sehr gut und hat da einige Schritte eingeschaltet. Er hat sein Werk beispielsweise dem Papst gewidmet, Paul III., und er hat seine Entdeckungen in Form von Hypothesen vorgetragen, also unbewiesenen Annahmen. Nicht als exakte Beschreibung tatsächlicher Abläufe, sondern als Hypothesen. Und vor sein Werk ist noch eine Einleitung vorgeschaltet vom Verleger. Das war ein Protestant, ein gewisser Osiander. Der hat diesen Hypothesencharakter nochmal in bösartiger Absicht vollkommen verstärkt. Er hat geschrieben, es steht jedem frei, sich beliebig viele Annahmen auszudenken, dass diese Annahmen weder wahr noch wahrscheinlich zu sein brauchen. Und dieser Osiander hat wörtlich geschrieben, als solche, nämlich unwahr und unwahrscheinlich, müssen auch die Hypothesen des Verfassers, also Kopernikus, betrachtet werden. Und er führt dann gegen Ende seiner Einleitung aus, sollte jemand diese Erdichtungen für wahr halten, geht er noch törichter aus dieser Wissenschaft hervor, als er sie betreten hat. Giordano Bruno greift diesen Osiander heftig an in seinem Abendmahl. Er sagt, es ist ein feiner Türwächter, der aus der Naturwissenschaft nichts anderes machen will, als einen Zeitvertreib für spitzfindige Narren. Er will die Entdeckung des Kopernikus ihrer Brisanz berauben und das Anliegen des Aschermittwochsmahles ist es, auf eben diese Brisanz hinzuweisen und für den Laien allgemein verständlich zu machen. Giordano Bruno schlägt dabei folgende Methode ein. Ich zitiere, damit man sich einfach eine Vorstellung machen kann von seiner Vorgehensweise und dann auch besser beurteilen kann, wie spekulativ Bruno nun tatsächlich ist oder ob er nicht doch Wissenschaftler ist. Ich zitiere über Brunos Methode aus seinem Werk Aschermittwochsmahl. Wer richtig urteilen will, muss sich von der Gewohnheit des Glaubens freimachen. Muss zunächst Behauptung und Gegenbehauptung für gleichermaßen möglich gelten und vollständig jede Voreingenommenheit fahren lassen, die ihm vom Mutterleib an eingeimpft worden ist. Zitat Ende. Und es ist ja nun eine vollkommen vernünftige Ansicht, zu der Zeit, als Bruno sie äußerte, aber vollkommen neu und auch gefährlich. Denn Es war ja klar, es durfte nur das gedacht werden, was die Kirche lehrt. Und er sagt, vergesst das, lasst jede Voreingenommenheit fahren. Es kommt ausschließlich auf überprüfbare Kriterien an. Deswegen hat er auch für sein Werk die Form des Dialogs genommen. Er orientiert sich damit an der Antike. Der Dialog, den gab es im Mittelalter nicht. Sämtliche Lehren wurden ex cathedra verkündet. Man hatte sie zu glauben und wenn man davon abwich, wurde einem die Inquisition auf den Hals gehetzt. Das ist also das Neue an der Methode Giordano Brunos und zeichnet ja auch die Wissenschaft, das wissenschaftliche Vorgehen im Kern aus. Ein weiteres Zitat von Giordano Bruno über seine Vorgehensweise, zitiere, es zählen nur eigene und zuverlässige Gründe, unabhängig von allen Autoritäten, allein aufgrund des eigenen Verstandes, Zitat Ende. Giordano Bruno bezeichnet sich selbst als Philosoph, das mag heute eine irreführende Bezeichnung sein. Im Mittelalter war die Philosophie, das heißt der gesamte Bereich der geistigen Tätigkeit, Magd der Theologie. Magd der Theologie, das heißt, sie hatte sich nach den religiösen Glaubenssätzen auszurichten. Philosophie bei Giordano Bruno heißt Verstandestätigkeit in dem Sinne, wie ich es gerade zitiert habe. Die einzige Grundlage ist die Vernunft, die Überprüfbarkeit der Kriterien. Und das war zu seiner Zeit ein lebensgefährliches Unterfangen und ist auch zunehmend eine missliebige Eigenschaft in der FDGO, dem freiesten Staat, den es je und so weiter auf deutschem Boden. Die Autoren, wir haben jetzt nun einigermaßen ein Bild von der Vorgehensweise Brunos, äußern über das Aschermittwochsmahl Folgendes. Ich zitiere, das Aschermittwochsmahl erscheint einem nämlich als eine Ansammlung von Unsinn, eine ungeordnete Zusammenstellung gröbster Irrtümer, verbunden durch unverständliche Passagen. Er legt eine totale Unkenntnis der einfachsten geometrischen Grundlagen an den Tag. Er streut Brocken pseudowissenschaftlicher Argumente ein, die meist verstümmelt sind, und schwingt sich zu hochtrabenden Spekulationen auf. Das ist schweres Geschütz. Und man muss sagen, wenn es stimmt, dann müsste man sowas auch behaupten können. Aber wir haben schon die Autoren bei einer groben Irreführung ertappt, das ist der Titel, und bei einer Lüge, das ist eben die Widmung. Und ich möchte jetzt im Folgenden kurz das Werk, das Aschermittwochsmahl, charakterisieren, damit man sich aus diesen Beschuldigungen ein genaueres Bild machen kann, damit man entscheiden kann, ob sie zutreffen oder ob es nichts als billige Schmutzanwürfe sind. In der Tat zieht Giordano Bruno Konsequenzen aus der Lehre des Kopernikus, die ich kurz skizziert habe. Er sagt einerseits, dass das All unendlich sei, also nicht aus Kristallschalen besteht, wo die Gestirne angeheftet sind. Und er begründet das folgendermaßen, seine Ansicht von der Unendlichkeit des Alls, ich zitiere, das müssen wir behaupten, da wir mit den Sinnen und der Vernunft keine Grenzen entdecken können. Zitat Ende. Er behauptete ferner in Übereinstimmung mit Kopernikus, dass sich alle Himmelskörper bewegen, dass sie also nicht, wie er sich ausdrückt, festgenagelte Lampen sind, so wie das die Kirche behauptet, dass die Sterne eben an diese Kristallschalen geheftet sind. Er geht weiterhin davon aus, auch vollkommen richtig, dass es keinen äußeren Antrieb der Himmelskörper gibt, sondern ein inneres Prinzip. Äußerer Antrieb heißt der liebe Gott, der anschiebt. Dass es damit aber auch, das ist die implizite Folgerung, keinen Gott gibt. Ferner stellt er den Lehrsatz des Kopernikus dar oder die Entdeckung des Kopernikus, dass die Erde sich um sich selbst dreht und um die Sonne. Und schließlich, was für diese Zeit völlig bahnbrechend ist und kaum ohne Vorläufer, stellt er fest, dass nicht Gott ewig ist, sondern die Materie, und zwar mit folgenden Sätzen, ich zitiere, die Materie und die Substanz der Dinge ist unzerstörbar, ihre Erscheinung unterliegt fortwährender Veränderung, Zitat Ende. Die Planeten selbst und die Erde bezeichnet er mit einem kühnen Begriff, die bis dahin ihresgleichen suchte. Die Erde sei nämlich eine selbstschöpfende Schöpfung. Damit ist auch Gott eliminiert. Man kann jetzt einfach anhand dieser kurzen Auflistung, glaube ich, sich doch einen wesentlich besseren Eindruck verschaffen, wes Geisteskind diese Autoren sind. Was ist hier grob mystisch? Was ist hier spekulativ? Wo sind unverständliche Passagen? Das ist eine glasklare Sprache, auch zum Teil witzige, die er die ganze Zeit beibehält. Wo sind Brocken pseudowissenschaftlicher Argumente? Wo sind hochtrabende Spekulationen? Und wo ist die totale Unkenntnis der einfachsten physikalischen Vorgänge? Man muss hier einschieben, dass natürlich Giordano Bruno zum Teil gezwungen war, Spekulationen anzustellen, beispielsweise über die Beschaffenheit der Gestirne. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Er verfügte nicht über dieselben technischen Mittel wie heute. Man kann sich das ja sehr einfach vorstellen. Fernrohre im Ausmaß unserer Teleskope besaß er ganz einfach nicht. Und von daher kann es natürlich schon sein, dass sich hier und da eine Ungenauigkeit einschleicht. Aber nach all dem, was an Wissen verfügbar war, das lässt sich jetzt schon festhalten, war Giordano Bruno einer der seriösesten Wissenschaftler seiner Zeit, der freilich in Konfrontation mit der Kirche geriet, in vollkommenen Gegensatz. Und wir stellen hier schon fest, dass die Autoren die Unkenntnis ihrer Leser ausnutzen, um ein völlig falsches Bild von Giordano Bruno zu vermitteln. Bruno zieht aus seinen Erkenntnissen, die ich hier tabellarisch vorgeführt habe, folgende Konsequenz. Ich zitiere: Daraus folgt unmittelbar, dass die Wahrheit sich im Widerspruch zum Glauben befindet. Damit hat er den engen Bereich der Naturwissenschaft tatsächlich verlassen, aber es ist die folgerichtige Konsequenz seiner Forschungen, die er den kirchlichen Behauptungen gegenüberstellt, dass sich die Wahrheit im Widerspruch zum Glauben befindet. Und ich möchte hier ein zweites Zitat von Galilei direkt anschließen, denn es ist ja eine These der Autoren, dass Galilei jemand ganz anders gewesen sei als Giordano Bruno. Galilei schreibt über die Ergebnisse seiner Forschungen an einen adligen Freund, ich zitiere: Ich vermute, dass die astronomischen Entdeckungen das Signal für die Beerdigung oder besser für ein schreckliches Gericht über die Lügenphilosophie sein werden. Lügenphilosophie heißt Theologie, heißt Kirchenlehre. Also wir sehen hier eine vollkommene Übereinstimmung in einem zentralen Punkt zwischen Bruno und Galilei, eben das, was diese beiden Autoren in Abrede stellen würden, möchten. Ich möchte hier nochmal einfach ein Zitat anschließen von den Autoren, die Einschätzung, was Galilei angeht, eine äußerst gehässige Stelle, die man einfach mal auf sich wirken lassen sollte. Zunächst mal, es ist ja eine nicht bewiesene Anekdote, dass Galilei, als er vor dem Inquisitionsgericht stand und verurteilt wurde, dass er dann sagte nach dem Urteil, «E pur si muove», sie bewegt sich doch, das bezeichnen unsere beiden Autoren als rührende Anekdote und führen dann weiter aus, ich zitiere, »Der wirkliche Galilei ist eine schlechte Besetzung für Heldenrollen, denn Wilhelm Tell oder den Andreas Hofer hätte er nie spielen können.« Das sind zwei Wissenschaftler, die da auf widerliche Art Galilei als etwas, also seine Aussage, die ich gerade vorgelesen habe, denunzieren als etwas borniert, provinziell hinterwäldlerisches, dumpf aufbegehrendes. Damit verbindet man ja im Allgemeinen Andreas Hofer. Und es ist nun klar, was davon zu halten ist. Inhaltlich in den zentralen Punkten stimmt er mit Giordano Bruno überein und seine Gegnerschaft gegenüber der mit Gewalt verbreiteten Kirchenlehre ist hier genauso eindeutig. Ich möchte hier noch ein zweites Zitat anschließen, was den Hass vielleicht nochmal auf Giordano Bruno etwas deutlicher macht. Die Autoren schreiben über Giordano Bruno, dass er ein Modell entwirft, ein poetisches und metaphorisches Medium, das für viel weitergehende philosophische Spekulationen Platz bietet. Was die Spekulation angeht, was die Poesie angeht, er schreibt gut, aber das war nicht sein Hauptanliegen. Ich denke, dass ich das jetzt grob zunächst mal vorgestellt habe. Und was sie am meisten ärgert an Giordano Bruno, ist die Geradlinigkeit und Konsequenz seines Denkens, dass er sich nämlich weiterleitet zu einem Urteil über die Kirchenlehre und sie nicht nur bezweifelt, sondern ihre Ungültigkeit aufzeigt. Und darin beruhte seine Gefahr. Deswegen wurde er von der Inquisition durch Europa gejagt. Die Weiterführung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse stellt er im ersten Dialog des Aschermittwochsmahls dar. Das sind in erster Linie erkenntnistheoretische Äußerungen, die er aus seinen Forschungen zieht. Sie sind meines Erachtens mitreißend geschrieben und haben auch heute noch uneingeschränkt Geltung. Sie erweisen seine Kompetenz als Wissenschaftler und auch die Folgerichtigkeit seines Denkens. Und, das ist das Allerwesentlichste, und hier bietet sich die erste Vermutung an, worin der Hass begründet ist, die Unerpressbarkeit Giordano Brunos, dass er gegenüber der Macht nicht wahrgibt, nachgibt, weil er weiß, dass er Recht hat. Eine dieser Konsequenzen, die er aus seinen Forschungen zieht, möchte ich vorstellen, das ist die Aussage, die er wörtlich trifft, dass die Mehrheit nicht das Kriterium für die Richtigkeit einer Aussage ist. Ich zitiere: Wiegen doch alle Blinden keinen Sehenden auf und alle Dummköpfe können keinen Weißen ersetzen. Zitat Ende. Hier sitzt ja in der Regel, sitzt dann so ein neudeutscher Reflex ein, dass man das als arrogant bezeichnet oder als anmaßend, als elitär. Aber er hat recht. Die Mehrheit ist in der Tat nicht das Kriterium für die Richtigkeit einer Aussage. Das Phänomen, dass ein Stein nach unten fällt, kann nicht diskutiert werden. Das ist so. Und auch die Gesetzmäßigkeiten, die dahinter liegen, die können nicht diskutiert werden. Wenn sie überprüfbar sind, das kann nicht der Abstimmung unterliegen. Sie können diskutiert werden, aber sie können nicht abgestimmt werden. Und in der Diskussion muss sich dann die Richtigkeit oder die Falschheit einer Aussage überprüfen lassen und die Falschen sind dann eben zu verwerfen. Das kann nicht der Abstimmung unterliegen. Die Mehrheit ist also kein Kriterium für die Richtigkeit einer Ansicht. Zweitens führt er aus, auch das eine wesentliche Konsequenz seiner Forschung, auch heute eine äußerst unpopuläre Ansicht wie die erste, dass das Alter einer Ansicht oder einer Meinung kein Kriterium für ihre Richtigkeit ist. Er führt es folgendermaßen aus: Jede Ansicht war einmal neu und es gibt wesentlich ältere als das Christentum. Darum geht es ihm nämlich. Das Alter ist kein Argument. Und hier schalten nun unsere Autoren ein Extrakapitel ein, das heißt Bruno und der Hermetismus. Das ist ganz eigenartig. Denn Bruno sagt, ältere Ansichten oder ältere Religionen als das Christentum gab es. Sie hat hier keinen Absolutheitsanspruch. Zum Beispiel die ägyptische Religion. Und hier konstruieren nun unsere Autoren ein Kapitel, das sich länger hinzieht, wo alles reingepackt wird, was Rang und Namen hat. Die gesamte antike Philosophie, der angeblich anhängt, Orpheus, Zoroaster, Pythagoras, Plato und so weiter und so fort. Und enden dann: Die vormalige wahre Philosophie sei nach Meinung Brunos mit der Zeit verzerrt und korrumpiert worden und darin sah er die Ursache allen Übels auf der Welt. Das ist nur teilweise richtig. Man bekommt hier den Eindruck, als sei er etwas Mystiker und etwas versponnen, würde abwegigen Ansichten nachhängen. Hermetismus heißt ja auch wörtlich übersetzt eine abgeschlossene, recht verwickelte Ansicht oder Lehre. Und man bekommt im Folgenden den Eindruck, als wäre er vollkommen befangen in irgendwelchen mystischen Spinnereien. In der Tat hat er sich allerdings mit der Antike ausgiebig befasst, deswegen auch die Dialogform seines Stückes. Und die Beschäftigung mit der Antike ist ja nun in der Tat ein Kennzeichen der Renaissance und des Humanismus, das heißt den Anfängen der Vernunft und der bürgerlichen Wissenschaft. Renaissance heißt ja übersetzt Wiedergeburt, nämlich Wiedergeburt der Antike. Und die Antike ist deswegen für die Humanisten von Bedeutung, weil das die einzig bekannte Epoche war, in der das Christentum nicht herrschte. Antike heißt also kein Christentum. Das zweite Leitmotiv der Renaissance war die Natur. Natur, das muss man mittlerweile auch wieder erläutern. Natur heißt nicht das selbstgestrickte Eigenheim auf dem Land oder kleine Kindersäugen statt Alete. Das ist das grüne Verständnis von Natur. Sondern Natur heißt das Beobachten, Studieren und Verstehen von Vorgängen. Das zeichnet die Renaissance aus. Das Studieren, Beobachten und Verstehen, frei von Angst, frei von Erpressung. Es gibt keine Autorität außer die eigene Beobachtung und die logische Schlussfolgerung. Unsere Autoren blasen das auf zu einem völlig unverständlichen Abhandlung über krause philosophische Zusammenhänge und stellen dann fest, dass Giordano Bruno voreilige Schlüsse zieht über das Verhältnis der Menschen zu Gott und umgekehrt. Das ist das Resultat. Die Grundüberlegung, warum die Antike, ist vollkommen nachvollziehbar. Eben der Grund, Antike ist interessant, weil hier gab es andere Schriftsteller als die Kirchenväter. Giordano Bruno führt ferner aus, dass es in der Geschichte einen graduellen Zuwachs an Erkenntnis gibt. Auch das ist richtig. Eine Generation baut in Kenntnissen auf die andere auf zunächst mal. Und er führt hier aus, nur Narren glauben, alles zu wissen. Es ist ja in der Tat die Kirche, die Narren. Denn die Kirche behauptet ja, dass sie für alles eine Erklärung hat, von der Schöpfung angefangen bis zu jeder Erscheinung, der immer auf den Willen Gottes zurückgeführt wird. Bruno tut es als Narrentum und als Anmaßung ab, zu Recht. Und es finden sich in seinem Werk darüber hinaus auch einige Notargumente, die die Autoren weitlich ausschlachten. Beispielsweise gibt sich Bruno zum Teil in seinen Ausführungen pantheistisch. Dazu ist er gezwungen, weil die Inquisition herrscht ja noch, dass er sagt, Gott ist überall, er ist in jedem Ding, er ist in Stern, er ist in Pflanzen und überall. Das ist ein Notargument, um sich einfach vor den Nachstellungen der Inquisition zu retten. Und mit diesem Grund, dass Gott eben überall ist, kann man sich auch mit allem beschäftigen. Das ist der Hintergrund davon. Nicht umsonst hat der deutsche Philosoph Schopenhauer den Pantheismus als höfliche Form des Atheismus bezeichnet. Das ist auch der Grund bei Giordano Bruno. Giordano Bruno ist einer der frühesten Aufklärer, einer, der unter extrem widrigen Bedingungen wirkte. Dadurch verdient er unseren Respekt. Und er hat sich auch als Aufklärer Gedanken gemacht darüber, wie die Wahrheit verbreitet werden soll. Und um Ihnen hier einen Eindruck zu verschaffen, möchte ich ebenfalls ein Zitat vorlesen. Ich zitiere. Nur jene Unwissenden also können wir belehren und erleuchten, die nicht aus angeborenem Unvermögen oder aus Mangel an Geist und Auffassungsgabe Blinde genannt werden, sondern nur, weil sie nicht genügend aufmerken und nachdenken. Es fehlt ihnen nur an Übung, nicht aber an den Fähigkeiten selbst. Auch das ist vollkommen neu. Denn hier ist klar, es kommt an auf Argumentation, nicht auf Gehorsam. Es kommt an auf Überprüfung und nicht auf Einschüchterung, nicht auf Glauben. Er fordert seine Leser also auf, zuhören zu lernen, sich nicht einschüchtern zu lassen, abzuwägen, zu urteilen und dann zu entscheiden. Wir können hier jetzt nochmal die Passage des Spektrum oder dieser Autoren etwas in anderem Licht betrachten, als sie das hier darstellen. Gröbste Irrtümer, verbunden durch unverständliche Passagen und so weiter, pseudowissenschaftliche Argumente, hochtrabende Spekulationen. Was Giordano Bruno besonders auszeichnet, und das ist ein wesentlicher Grund für den geifernden Hass der Autoren, ist, dass er für die Einheit von Denken und Handeln steht. Das heißt, was er als richtig erkannt hat, dafür steht er auch ein. Auch das ist eine äußerst unzeitgemäße Eigenschaft mittlerweile wieder geworden. Ich zitiere, das ist als Ermutigung an seine Leser gedacht, Zitat, und wenn es auch nicht immer möglich ist, den Sieg davon zu tragen, gebt nicht auf, strengt all eure Kräfte in einer so entscheidenden Sache an, damit meint er die Suche nach Wahrheit, leistet bis zum letzten Atemzug Widerstand. Zitat Ende. Ich glaube, es wird nun verständlicher, warum die Kirche Giordano Bruno als Fürsten der Ketzer bezeichnete und durch ganz Europa jagte. Sie unternahm alles, um seinen Einfluss einzuschränken. Und Bruno war gezwungen, durch Europa zu fliehen. Das habe ich einleitend erwähnt. Und bei der Aufzählung der Länder, durch die er geflohen ist, fällt eins auf. Es handelt sich hierbei meist um Länder, die Zugriff der Inquisition mehr oder weniger entzogen waren oder Paroli bieten können, weil sie zum Teil eben reformatorisch waren. Bruno hat ja nach der Reformation gewirkt und da hatte die Inquisition keinen Stich. Das ist die Schweiz eben, das sind deutsche Territorien und England, wo sich jetzt noch nicht der Protestantismus durchgesetzt hat, aber die anglikanische Kirche, die von Rom unabhängig ist und zum Teil eben auch Frankreich, dessen Könige sich im 16. Jahrhundert also oft in Distanz zum Papst befanden und einigermaßen Sicherheit boten. Das Motiv seiner Flucht ist klar. Was schreiben unsere Autoren darüber? Sie widmen dem ein eigenes Kapitel, das heißt Bruno und die Politik. Und hier heißt es folgendermaßen. Giordano Bruno war überzeugt, ein vom Hermetismus inspirierter und erleuchteter Monarch könne die Welt in ein goldenes Zeitalter führen, mit der wahren Philosophie als Wegweiser. Seine Kandidaten für diese Rolle waren, und jetzt folgen einige Monarchen, Heinrich III., Elisabeth I. von England, Heinrich IV. Von Frankreich. Seine Kandidaten für diese Rolle. Also hier wird ihm ja verdreherisch, verleumderisch so eine Art Größenwahn unterstellt, als könne er, der Gejagte, sich die Kandidaten für seine Politik, die er für richtig hält, aussuchen. Es heißt dann weiter, später begeisterte sich Bruno für die Perspektiven, die ihm Heinrich IV. Bot. Er begeisterte sich, auch vollkommener Unsinn, wenn man Giordano Bruno etwas näher kennt, beispielsweise seinen Prolog gelesen hat, seine Einleitung. Dort lobte den französischen König in der Tat, weil er ihm Unterschlupf gewährt hat, Schutz gegen die Inquisition. Und er hatte auch ein kräftiges Herrscherlob drin, dass er den klassischen Topoi des Herrscherlobs gehorcht. Er sagt, du bist der prächtigste, mächtigste, schönste, klügste, tapferste und überhaupt alles. Und man denkt dann schon, naja, nicht zu sehr übertreiben, sonst fällt es noch auf. Und dann sagt er, du bist überhaupt wie der mächtige Löwe, französische König, dessen Gebrüll die anderen Räuber im Wald erschreckt. Die anderen Räuber, damit wird vollkommen klar, Giordano Bruno hat ein taktisches Verhältnis zur Macht, aber er hat kein taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Das ist wesentlich, das unterschlagen die Autoren. Er hat ein taktisches Verhältnis zur Macht, in der Tat hat er auch mit Gesandten und so weiter gesprochen, er hat ja auch bei einem Gesandten gewohnt, das drücken die dann so aus. Und tatsächlich gestand Bruno 2 Jahre nach der Veröffentlichung des Mahls, dass er als eine Art intellektueller Gesandter des liberal-katholischen Heinrich gewirkt habe. Was heißt die gestand? Ist es ein Verbrechen? Oder ist es überhaupt ein Vergehen? Giordano Bruno, wenn er sich politisch geäußert hat, ist seine Botschaft so am ehesten zusammenzufassen. Begrabt eure imperialen Streitigkeiten, die ihr untereinander habt, und konzentriert euch auf die wesentliche Sache, das heißt auf die Bekämpfung der Inquisition und der Kirchenherrschaft. Das allerdings hat er angestrebt, aber sowas braucht er nicht zu gestehen, das weiß man ohnehin. Nur die beiden Autoren stellen es eben so dar, als sei das ein mystischer Querkopf mit Größenwahnfantasien, der die Herrscher nach Belieben einsetzen könne. Und in der Tat hat er dann in England Unterschlupf gefunden. England, das in einer Sache im 16. Jahrhundert sicher radikaler war als die Sandinisten in Nicaragua in der Gegenwart, denn sie haben mit dem Vatikan gebrochen. Der König ist ja in der anglikanischen Kirche oberster Kirchenherr. Sie haben die Klöster enteignet und die Inquisition aus dem Land gejagt. Und das bot Giordano Bruno einigermaßen Gewähr, in Ruhe gelassen zu werden. Er hat sich in seinem 2. Dialog über sein Exil beklagt und er hat die Härten geschildert, denen er ausgesetzt ist. Ich habe erwähnt, er durfte keine Vorlesung mehr halten in Oxford. Und das hat dann schließlich Ausschlag gegeben für seinen Entschluss, nach Italien zurückzukehren. Unsere Autoren stellen das folgendermaßen dar. Ich zitiere. Später begeisterte sich Bruno für die Perspektiven, die ihm der französische König bot, so sehr, dass er im Jahre 1591 unvorsichtigerweise seine Wanderschaft durch Europa abbrach und nach Italien zurückkehrte. Erstens Wanderschaft. Das ist ja ein eigenartiger Ausdruck für eine Flucht. Als wäre das so eine Art akademische Walz gewesen. Unvorsichtigerweise, auch das ist falsch, denn eins ist klar, Giordano Bruno war Italiener und er konnte am besten in dem Land seiner Sprache wirken. Das war ein Mangel, den er sehr empfindlich spürte und sich auch voller Schmerz darüber äußerte, dass es ihm eben im Ausland so nicht möglich wäre, nur auf Latein eben. Aber er wollte ja aufklären, das heißt an die Bevölkerung herankommen. Das wurde ihm verwehrt, deswegen wurde er gejagt. Und er ist schließlich nach Italien zurückgekehrt, genauer nach Venedig. Das verschweigen die Autoren alles, weil ihm aus Venedig ein Angebot vorlag von einem Adligen, venezianischen Adligen namens Mocenigo, der ihn als Privatlehrer anstellen wollte, als Lehrer für Erinnerungstechnik. Giordano Bruno hat deswegen zugesagt, weil, das weiß man aus der Geschichte, Venedig traditionell ein gespanntes Verhältnis zu Rom hatte. Venedig war Stadtrepublik und wollte sich von Rom nichts reinreden lassen. Rom hatte zwar einen Nuntius in Venedig, aber der wohnte ganz außen am Stadtbezirk. Also da durfte sich nicht mal im Zentrum blicken lassen. Und alle Entscheidungen traf letztendlich der Rat der Weißen in Venedig. Und der kontrollierte auch die Tätigkeit der Inquisition. Sie konnte dort nicht schalten und walten, wie sie wollte. Und eben jener Mocenigo, der Bruno nach Venedig berufen hat, war Mitglied des Rates der Weißen. Bruno konnte also davon ausgehen, dass er hier in Sicherheit ist und zugleich den Vorteil hat, im Land seiner Sprache zu sein. Es stellte sich nun allerdings heraus, dass dieser Mocenigo wahrscheinlich ein Agent der Inquisition war. Das konnte Bruno nicht wissen, als er diesen Auftrag annahm. Die Gründe habe ich ausgeführt. Denn ein Jahr später liegt eine Denunziation gegen Bruno von eben jenem Mocenigo bei der Inquisition vor. Die Autoren schreiben hierzu: Brunos unüberlegtes Verhalten, nach Italien zurückzukehren, wurde ihm fast auf der Stelle zum Verhängnis. Aufgrund erdichteter Anschuldigungen verhaftete ihn das Inquisitionsgericht. Auch das ist falsch. Zwar beruhen die Anschuldigungen bei der Inquisition oft auf Denunziationen und sie sind erdichtet, aber in diesem Fall bei Giordano Bruno war das nicht der Fall, denn er hatte ja Vertrauen zu seinem Dienstherrn in diesem Fall und er hat ihm im vertraulichen Gespräch seine Ansicht mitgeteilt. Das meint er also tatsächlich, was hier in den Inquisitionsakten auftaucht. Und ich möchte aus dieser Anzeige bei der Inquisition von jenem Mocenigo einfach mal vorlesen, weil das leisten die Autoren auch nicht, was Giordano Bruno gesagt hat. Ich zitiere aus dieser Anzeige: Ich, Suan Mocenigo, denunziere Ihnen, hochwürdiger Vater, gezwungen von meinem Gewissen und auf Befehl meines Beichtvaters, dass ich den Giordano Bruno aus Nola bei verschiedenen Gelegenheiten, indem er sich mit mir in meinem Hause unterhielt, sagen hörte, es sei ein großer Blödsinn seitens der Katholiken zu behaupten, das Brot verwandle sich in Fleisch. Er sei ein Feind der Messe. Wir erinnern uns hier nochmal an die Ausführung unserer Autoren. Die Eucharistie steht im Zentrum. Mystisch-theologische Spekulation, aber die Eucharistie, darum wird es hier gehen. Er ist ein Feind der Messe, ihm gefalle keine Religion. Es gäbe nicht mehrere unterschiedliche Personen in Gott, das würde eine Unvollkommenheit in Gott sein. Das ist ein theologisches Argument, aber in sich völlig geschlossen. Drei und doch einer ist nun mal ein Schwachsinn, das meinte er damit. Die Welt sei ewig und es gäbe unzählige Welten. Christus habe nur scheinbare Wunder verrichtet und sei ein Magier gewesen, ebenso wie die Apostel. Christus habe gezeigt, dass er den Tod fürchtete und sei vor ihm geflohen, solange er konnte. Es gebe keine Strafen für die Sünden. Nachdem, wie ich jetzt Giordano Bruno vorgestellt habe, kann man davon ausgehen, dass es authentisch ist, was hier der Inquisition vorgetragen wurde. Dieser Mocenigo sperrte, bevor er denunzierte, Bruno in sein Haus ein. Die Inquisition wurde sofort tätig. Sie sah sich in Venedig einigen Schwierigkeiten gegenüber. Das Ganze wurde dem Papst hintertragen, der natürlich seine Gelegenheit gekommen sah. Und daraufhin setzte der Vatikan alles in Gang, um den Fürsten der Ketzer in die Hand zu bekommen. Venedig wurde unter Druck gesetzt. Es wurde mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen gedroht, mit politischen Konsequenzen gedroht, mit der Ächtung und mit dem Bann. Und daraufhin lieferte Venedig Giordano Bruno aus. Er wurde in Ketten auf einem Schiff geführt. Die Eskorte wurde schwer bewacht. Er wurde nach Rom gebracht im Jahr 1593 und dort zunächst mal 3 Jahre ins Gefängnis geworfen. Alles, was ich jetzt erzähle, steht nicht hier in diesem Artikel drin. Das ist wichtig. Er wurde ins Gefängnis geworfen, 3 Jahre lang ohne irgendeine Verhandlung. Bruno war populär in Europa. Man hatte zunächst versucht, ihn in der Gruft mürbe zu machen, weich zu machen. Er ist auch einmal beinahe ertrunken, als die Kasematten überschwemmt wurden, als der Tiber Hochwasser hatte. Er kam aber noch mit dem Leben davon. Man setzte ihm dann Spitzel ins Gefängnis, die ihn aushorchen sollten, ihm als Mitgefangene vorgestellt wurden. Die hatten die Aufgabe, Material zusammenzutragen, meinen Prozess gegen ihn in Gang zu setzen. Nach 4 Jahren holte man ihn dann raus und wollte ihm das Geständnis abpressen, dass er ein Ketzer sei. Er hat gesagt, ich bleibe bei meiner Ansicht, das werde ich jederzeit tun. Dann hat man ihn wieder 2 Jahre modern lassen und schritt dann zur Anwendung der Folter. Giordano Bruno wurde mehrfach gefoltert, er wurde schwer gefoltert, aber er hat nicht widerrufen. Er war 7 Jahre dann im Gefängnis, dann hatte das Jahr 1600. Der Papst hat es also für ein besonderes heiliges Jahr ausgerufen und man hatte sich vorgenommen, seitens der katholischen Kirche Giordano Bruno zu zerbrechen, um damit der Aufklärung der Wissenschaft das Rückgrat zu brechen, denn er stand dafür. Aber Giordano Bruno hat sich nach wie vor geweigert. Es ist ihm nicht gelungen, ihn zu brechen. Daraufhin verurteilte man ihn zum Tode durch Verbrennen. Man hat ihn mit mehreren Ornaten, die er übereinander trug, der Dominikaner in eine Kirche geführt. Der Bischof, der dort anwesend war, hat ihm die Haut der Finger, Daumen und Zeigefinger der rechten Hand mit einem eigens dafür hergestellten Instrument abgeschnitten, also die Haut abgezogen, um die Priesterweihe rückgängig zu machen. Und dann wurde das Inquisitionsurteil verlesen. Das findet man in diesem Artikel hier ebenfalls nicht. Deswegen zitiere ich es aus einem anderen Buch. Ich bitte jetzt einen Moment um Geduld. Du sollst exkommuniziert sein, wie wir dich aus unserem kirchlichen Orden und aus der heiligen, unversehrten Kirche ausschließen, deren Barmherzigkeit du dich unwürdig erwiesen hast. Barmherzigkeit. Du sollst dem weltlichen Gericht übergeben werden und wir übergeben dich dem Gericht des Herrn Gouverneurs in Rom, der hier anwesend ist, damit er dich mit der gebührenden Strafe belege, wobei wir inständig bitten, es möge ihm belieben, die Strenge der Gesetze zu mildern, die sich auf die Strafe für deine Person beziehen. Möge die Strafe ohne Gefahr des Todes und der Gliederverstümmelung sein. Darüber hinaus verurteilen, tadeln und verbieten wir alle oben genannten und alle deine anderen Bücher und Schriften als heretisch und fehlerhaft. Grober Unsinn, mangelt jeglicher Kenntnis, das ist direkt das Argument der Inquisition, das hier die Autoren übernommen haben. Wir verurteilen deine Schriften als fehlerhaft, dass sie zahlreiche Häresien und Verirrungen, unsere Autoren, enthalten. Wir befehlen, dass von heute an alle deine Bücher, die sich beim Heiligen Offizium befinden und in Zukunft in dessen Hände fallen werden, öffentlich zerrissen und auf dem Platz des Heiligen Petrus verbrannt, sowie als solche eingetragen werden in die Liste der verbotenen Bücher. Da blieben sie bis 1948, also vor 40 Jahren. So soll es sein, wie wir es befehlen. So verkünden wir den feierlich verurteilen, erklären und degradieren, befehlen, exkommunizieren, übergeben und beten wir, wobei wir in all diesem und allem Übrigen ein auf unvergleichlich mildere Weise verfahren, als wir mit vollem Grund tun könnten und müssten. Dies verkünden wir. Giordano Bruno wurde dann in Ketten auf den Hinrichtungsplatz geführt. Das ist der Campo dei Fiori in Rom. Heute noch befindet sich dort eine Statue von ihm. Man hat ihm eine eiserne Maske übergezogen, die inwendig ein Kapistrum hatte. Das ist ein Knebel aus Holz, in Brunos Fall aus Eisen, die 2 Dornen hatte. Der eine stach in den Gaumen, der andere durch die Zunge. Damit sollte verhindert werden, dass er sich in der Stunde seines Todes an das Auditorium wenden kann. Und er wurde dann verbrannt. Was sagen unsere Autoren dazu? Ich finde jetzt gerade die Stelle nicht, dann mache ich es dem Sinn nach, dass Giordano Bruno mit seiner Wanderschaft durch Europa und seiner Rückkehr nach Italien offensichtlich den Zweck verfolgte, den Papst zum Hermetismus zu bekehren. Um Brunos Person abschließend vorzustellen, zitiere ich ein Gedicht, was vielleicht sein Verhältnis zum Papst auch noch mal einigermaßen klarstellt. Das Gedicht heißt Sonett zum Lob des Esels. Wer damit gemeint ist, wird gleich klar. O heiliges Eseltum, o heilige Ignoranz, o heilige Dummheit, heilige Devotion. Du ganz allein verschaffst ein Glück uns ganz, das keiner Geistesarbeit wird zum Lohn. Was nützt euch Forschern alles Studium? Was grübelt ihr mit wissbegierigem Gehirn, ob Feuererde mehr hat ein Gestirn? Nicht kümmert heiliges Eseltum sich drum, es beugt die Knie, es faltet fromm die Hände, erwartet, dass der Herr ihm Segen spende, denn höher als Vernunft ist jener Frieden, der frommen Seelen nach dem Tode ist beschieden, vergänglich ist, was man auch treibt hienieden. Der soll also den Papst bekehren wollen. Was sollte dazu der Papst sagen? Wenn ich es mir recht überlege, Herr Bruno, verstehe ich Sie richtig, habe ich vielleicht den falschen Beruf oder sonst was? Also vollkommen klar, wie bösartig diese Darstellung ist. Und was den Hass der Autoren, darauf muss ich nochmal zu sprechen kommen, so deutlich macht, hat Bruno in einem Einleitungsgedicht zu seinem Aschermittwochsmahl vorgetragen, das ich ebenfalls sehr beeindruckend finde. Auch hier wendet er sich an die Kirche. Ich zitiere: Hat dich mein zynisch Zahn nun ganz durchbohrt, beklag dich bei dir selbst, elender Hund. Vergebens drohst du mir mit Stock und Schwert, wenn du dich nicht in Acht nimmst, mich zu ärgern. Mit deinem Unrecht kamst du mir zu nahe. Das Fell ziehe ich dir über beide Ohren und soll dich auch dabei zugrunde gehen. Die Schmach ist dein und bleibt auf ewig stehen. Also diese Unbeugsamkeit, er hat diese Verse 16 Jahre vor seiner Ermordung geschrieben, diese Unbeugsamkeit, diese Geradlinigkeit in seinem Denken, diese Aufrichtigkeit ist es, die die Ursache bildet für diesen geifernden Hass, mit dem ihn diese beiden Schmierfinken, bisher habe ich Autoren gesagt, verfolgen und die inhaltlich vollkommen identisch sind mit der Argumentation der Inquisition. Bruno hat nicht nachgegeben, er hat sich nicht gebeugt, er hat sich nicht angepasst, er hat nicht gekuscht, er hat keinen Widerruf geleistet. Damit, Stichwort Widerruf, sind wir bei Galileo Galilei, denn der wird ja nun dargestellt als der reine Wissenschaftler, der reine Philosoph, der so ganz anders als Giordano Bruno sein soll. Kurz zu seiner Person. Galilei steht für lange wissenschaftliche Tätigkeit und Beobachtung. Er hat in etwa 20-jährigem Studium die Fallgesetze formuliert. Auch er behauptet wie Bruno, dass menschliche Autorität über wissenschaftliche Ergebnisse kein Urteil fällen könne, sondern dass es sich nur nach der Sache richten muss. Er hat zusammen bekanntlich mit anderen das Fernrohr entwickelt und sein Verdienst besteht darin, dass es an den Himmel gerichtet hat. Was er entdeckt hat, dünkt einem heute nicht mehr besonders sensationell oder brisant. Das war es aber zu jenem Zeitpunkt. Er hat die Jupitermonde entdeckt. Und das heißt ja, dass der Jupiter nicht an eine Kristallschale geheftet werden kann, weil die Monde, die um ihn kreisen, dann diese Kristallschale zerschlagen würden. Das war der Beweis. Die Sterne sind nicht an Kristallschalen festgeheftet. Und er hat zu den Kardinälen gesagt, schaut durch das Fernrohr. Überzeugt euch selbst. Es ist bekannt, sie haben nicht durchgeschaut. Sie wollten das verbieten. Und als sie es nicht mehr verhindern konnten, haben sie gesagt, glaubt nicht dem, was ihr seht durch das Fernrohr. Galilei hat verschiedene Schriften veröffentlicht, unter anderem den Sternboten. Dort beschreibt er das Resultat seiner Forschung folgendermaßen, ich zitiere, es ist das Ergebnis, dass die Erde sich in der Tat bewegt und den Mond an Glanz übertrifft, nicht aber eine schmutzige Kloake voll vom Bodensatz der Welt ist. Die schmutzige Kloake voll vom Bodensatz der Welt, das ist ja die kirchliche Lehrmeinung, Jammertal und so weiter. Und er sagt nein, das ist auch unter ästhetischem Gesichtspunkt eine schöne Erscheinung, aber auf jeden Fall ein Gegenstand der Erforschung. Und er schreibt an anderer Stelle, dies wagte ich bislang nicht zu veröffentlichen, abgeschreckt durch das Schicksal unseres Lehrers Kopernikus. Er wusste also sehr genau, was ihm drohte. Giordano Bruno war zu diesem Zeitpunkt erst vor 10 Jahren verbrannt worden. Auch das wusste er. Und diese Zitate, die ich hier vorlese, entstammen ebenfalls nicht diesem Artikel. Da steht nur was drin vom Andreas Hofer und vom Wilhelm Tell. Galilei veröffentlichte ferner eine Schrift über Sonnenflecken 3 Jahre später. Er hat Sonnenflecken entdeckt, auch mittels des Fernrohrs. Er begab sich auch da im Gegensatz zur Kirche, weil laut kirchlicher Lehrmeinung die Sonne rein und ohne Flecken sein müsse. Und in einem Brief an einen befreundeten Adligen schreibt dieser reine Philosoph und Wissenschaftler, der sich umsonst nichts kümmert, Folgendes, ich zitiere: Wer will dem menschlichen Geist Grenzen setzen? Wer will behaupten, dass alles erkannt worden ist, was auf der Welt zu wissen sei? Antwort: natürlich die Kirche. Und es ist klar, was Galilei davon hält. Und auch das ist eine Parallele oder eine Übereinstimmung mit Giordano Bruno. Galilei war also gefährdet und die Kirche machte auch gegen ihn. Er war in Florenz tätig, mobil. Ein gewisser Caccini, ein Prediger, predigte im Jahr 1614, nachdem er einige seiner Schriften veröffentlicht hatte, in Florenz zum Bibeltext: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr hier und sehet zum Himmel? Dagegen, in dieser Predigt polemisierte er öffentlich gegen Galilei, drohte ihm auch und stellte dort die Forderung auf, dass die Mathematik als Wissenschaft, aber Mathematik heißt die Naturwissenschaft insgesamt, ist ein Pars pro Toto, dass die Mathematik als Wissenschaft des Teufels sei, und dass alle Mathematiki, das heißt alle Naturwissenschaftler, aus den christlichen Staaten zu vertreiben seien. Das war die Kriegserklärung und daraufhin machte die Kirche Galilei ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.